Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs des Allerbarmers Barmherzigen, Allahs Segen und Heil, Barmherzigkeit, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist recht geleitet und du wirst niemanden finden können, der in die Irre leitet. Und wer von Allah in die Irre geleitet wird, ist irre geleitet und du wirst niemanden finden können, der ihn recht leitet. Die wahrhaftigsten Worte sind die Worte Allahs. Und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen. Und jede Neuerung ist eine Erfindung. Und jede Erfindung ist ein Irrtum. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch vor jeglichem Irrtum und vor dem Höllenfeuer und vor jeglicher Sünde bewahren. Denn er ist derjenige, der zu dem Stand ist und er ist derjenige, der zu dem Erfolg verreiht. Liebe Geschwister, gestern haben wir uns über einige Fatawa in Bezug auf die islamische Aqida unterhalten, das heißt über den islamischen Glauben unterhalten. Und ich hoffe, dass der eine oder andere daran erkannt hat, dass die Aqida nicht etwas Theoretisches ist, sondern Aqida ist etwas, was sehr direkt mit der Praxis zusammenhängt. Und die Aqida ist auch ein sehr spannendes Thema für die Leute, die gerne spannende Sachen hören. Ist also nicht nur etwas theoretisch Trockenes, sondern es ist eigentlich der Motor in unserem Herzen. Wer einen gesunden Glauben hat, der wird auch gesunde Handlungen an den Tag legen. Wer einen falschen Glauben hat, wird falsche Handlungen an den Tag legen. Derjenige, dessen Herzen erfüllt ist mit der Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, der wird automatisch versuchen, seine Sunna alaihi salatu wasalam umzusetzen. Und derjenige, dessen Herzen etwas anderes ist, der wird sich nach der Bid'a suchen, wird nach Bid'a sich wenden oder nach anderen Wegen als den des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wir haben uns gestern unter anderem unterhalten über das Thema Ruqya und über das Thema Gottvertrauen versus Ruqya. Ist das ein Widerspruch oder nicht? Und dann über das Thema Ursache und Wirkung, dieses Prinzip. Auf der einen Seite sollen wir auf Allah vertrauen, haben wir gesagt. Auf der anderen Seite ist von uns verlangt worden, auch zu handeln. Und wir haben uns ausführlich über diese Themen unterhalten. Heute vielleicht eine kleine Ergänzung dazu. Und wir wollen auch versuchen, wieder ein bisschen euch einzubeziehen. Also nicht nur, dass ich einfach nur rede, sondern auch versuchen, dass ihr auch ein bisschen was zu antwortet. Und zwar, jemand hat einmal dem Gelehrten folgende Frage gestellt. Es heißt, darf man ein paar Verse des edlen Koran wie Ayatul Kursi auf das Ess- und Trinkgeschirr schreiben, um damit zu heilen? Darf man Koranverse wie zum Beispiel Ayatul Kursi? Ayatul Kursi, wisst ihr, ist die gewaltigste Ayah im Koran al-Karim. Das ist Ayah 255 al-Baqarah, wo Allah sagte: Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Diese Ayah. Und diese Ayah ist zweifellos ein Heilmittel, wie der gesamte Koran al-Karim ein Heilmittel ist. Und jetzt stell dir vor, du schreibst es auf dein Geschirr, damit du davon isst, damit du dadurch geheilt wirst. Ist diese Sache eine religiöse Sache, die in Ordnung ist oder nicht? Wer kann mir sagen, bevor die Frage mit Ja oder Nein beantwortet, was haben wir gestern über die Einteilung der dieser Prinzipien Ursache und Wirkung gesagt? Wir haben gestern lange darüber gesprochen, dass es gibt auf der einen Seite die Heilung und da gibt es Ursachen dafür, dass man geheilt wird. Und welche Fälle haben wir dabei unterschieden? Welche zwei oder drei Fälle gibt es? Und danach kommt die Frage zu diesem Thema. Bitte schön. Jazakallahu khair. Die Antwort perfekt. Wir haben gesagt, um zu wissen, dass etwas ein Heilmittel ist, eine Ursache für Heilung ist, dann dafür gibt es genau zwei Wege, zwei gesetzliche Wege. Ja, der eine ist, dass wir das durch den Propheten sallallahu alaihi wasallam im Koran oder in der Sunna bemittelt mitgeteilt bekommen haben. Wie zum Beispiel haben wir gesagt, der Prophet alaihi sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Al-Habbatu Sauda Dawa'un min kulli da. Das heißt, der Schwarzkümmel ist ein Heilmittel gegen jede Krankheit. Diese Sache wissen wir durch den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Oder haben wir gesagt, der Honig oder anderes. طيب oder der Koran al-Karim eben, und dass man damit mit Nafth, wie heißt es, auf die Wunde liest oder ähnliches. Das haben wir gesagt, das sind religiös bewiesene Heilmittel. Und das zweite sind die empirisch nachweisbaren, das heißt, das hat man herausgefunden durch Labortests, durch Forschung. Das ist das, die heutige Medizin, kann man sagen. Die Medikamente, die verkauft werden, sie durchgehen eine Phase von ungefähr 10 Jahren, wo sie Experimente machen, erstmal bei Tieren und dann irgendwann mal mit Menschen. Und dann wird ein Medikament im Laufe der Zeit zugelassen, weil man herausgefunden hat, dass es durch Allahs Erlaubnis dadurch zur Heilung kommt, wenn man dieses Medikament benutzt. Die dritte Art ist eben die ungesetzliche Art. Und jetzt haben wir, wer kann mir sagen, das Beispiel, das wir jetzt gerade erwähnt haben, in welche dieser drei, also die zwei gesetzlichen und die ungesetzliche, in welche dieser drei Kategorien fällt es rein? Und vielleicht kann die Person noch ein bisschen mehr sagen, was wir darüber gesagt haben. Ja, ist ja der Einzige, der gestern da war, aber noch ein anderer da. Ja. In welche der drei Kategorien? Tayyib, Bismillah, wenn er das war. Du sagst in die dritte, das heißt in die ungesetzliche Kategorie. Okay? Kannst du das begründen? Barakallahu fi, Jazakallahu khairan. Das ist die einfache Antwort darauf. Und deswegen, man kann also weder das, ist es überliefert im Koran, das Sunna, dass man sowas auf Essgeschirr schreibt, noch ist es überliefert, noch ist es nachgewiesen worden, dass so etwas heilende Wirkung hat. Und deswegen fällt es in die ungesetzliche dritte Kategorie. Und was wir nämlich gesagt haben in Bezug auf die Meinungsverschiedenheit, wenn es um die Ayat des Koran Karim geht, da haben wir gesagt, liebe Geschwister, das ist, wenn man das zum Beispiel aufhängt, das haben wir gesagt. Wenn es aufhängt, die Ayat, da haben wir gesagt, gibt es manche Gelehrte, die das erlaubt haben. Gibt es. Okay? Egal, ob es viele, wenige, spielt für uns keine Rolle. Aber es gibt manche, die es erlaubt haben. Aber auch da haben wir gesagt, richtigerweise, wenn das eine Sache wäre, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt bekommen hat, dass darin Heilung liegt, dass man eine Ayat auf die Wand schreibt zum Beispiel, dann hätte er uns das gesagt, sallallahu alaihi wasallam. Wir haben gesagt, es ist nicht fair, dass der Prophet a.s. solch eine Information bekommt, die wertvoll ist. Du brauchst ja nichts machen, nur einmal schreiben, dann hängt's. Und er sagt es uns nicht. Okay? Das ist nicht fair. Das gehört nicht zur Überbringung der Botschaft. Deswegen glauben wir fest, dass es eben keine Form des Heilmittels ist, weil eben der Prophet das nicht gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. In diesem Fall jetzt aber gibt es eine kleine zusätzliche Sache, die wir uns ein bisschen verinnerlichen sollten. Und deswegen ist die Antwort der Gelehrte hier und sagt, wir müssen wissen, dass das Buch Allahs, Azza wa Jal, gewaltiger und edler ist, als dass es auf diese Weise verachtet werden dürfte. Das ist eine Art Geringschätzung, das ist eine Art Verachtung für den Koran Karim, wenn man ihn so behandelt, dass man es auf die Art und Weise macht, wie es der Frage gestellt worden ist. Wie kann eine gläubige Seele damit einverstanden sein, dass das Buch Allahs subhanahu wa ta'ala und der gewaltigste Vers im Buch Allahs, nämlich Ayat al-Kursi, auf Trink- oder Essgeschirr geschrieben wird und verachtet wird? Und es wird im Heraushauen geworfen. Und vielleicht spielen damit die Kinder. Und vielleicht wird es dadurch dreckig. Und deswegen sagt, diese Tat ist zweifellos verboten. Also nicht so wie das Aufhängen von Ayat. Das ist zweifellos verboten. Und jemand, der solches Geschirr bei sich hat, muss diese Ayat beim Hersteller entfernen lassen. Ist dies nicht möglich, dann muss man an einem reinen Ort ein Loch graben und es dort vergraben. Es allerdings so verachtend zu behalten, während die Kinder davon trinken, damit spielen, mit dem Koran auf diese Weise zu heilen, ist eine Form, die nicht über die uns vorausgegangen rechtschaffenen Menschen überliefert worden ist. Tayyib. Dieses Prinzip, dass es verboten ist, weil es eine Art Verachtung ist für den Koran Karim, darauf wollen wir noch ein bisschen aufbauen. Dazu gehört, liebe Geschwister, vielleicht habt ihr das hier und da mal gehört oder gesehen, es gibt verschiedene Formen, verschiedene Arten, wie die Leute heutzutage das machen. Nicht unbedingt mit dem Geschirr, aber auf andere Art und Weise. Zum Beispiel, was machen sie? Eine sehr bekannte Sache, sie machen den Koran al-Karim als Klingelton für ihr Handy. Sie machen den Koran Karim als Klingelton für ihr Handy. Und das ist zweifellos auch eine Art Verachtung für diese Ayat des Koran Karim. Ja? Und der Beweis dafür, der Koran Karim, liebe Geschwister, wurde nicht herabgesandt, damit man erinnert wird, wenn jemand mit einem telefonieren will. Und der Koran Karim ist dafür da, dass man ihm zuhört. Und willst du mir sagen, dass jedes Mal, wenn die Ayah vorgespielt wird, dass du die verinnerlicht, was dort gesagt wird? Das ist ein Klingelton geworden. Das heißt, diese Ayah hat für dich gar keinen Wert mehr. Es ist nur eine Erinnerung geworden, weil jemand anrufen will. Und zweitens, die Ayah wird dann mittendrin abgebrochen. Wenn man abhebt. Du wirst ja wohl kaum die Ayah zu Ende anhören und dann erst abheben dein Telefon. Okay? Und das Gleiche gilt nicht nur für Quran Karim als Klingelton, sondern auch für Dua. Manche machen ein Dua als Klingelton. Das ist auch eine Art Erniedrigung und subhanallah, jeder Mensch weiß, dass das keine Hochachtung ist vor solchen Gedenken für Allah subhanahu wa ta'ala. Das Gleiche, was ich auch mal erlebt habe, ist bei Fahrstühlen, wenn man den Fahrstuhl fährt, dann wird eine Ayah zum Beispiel gesagt, Subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. Okay? Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ein Dua, den man spricht, wenn man auf sein Gefährt aufgestiegen ist. Damals das Kamel oder der Esel oder was auch immer. Und heutzutage vielleicht das Auto oder das Flugzeug. Und der Fahrstuhl meinetwegen auch. Aber dass man so etwas so einbaut, man drückt auf Etage 3 und dann fängt es an zu spielen und dann, wie gesagt, auch je nachdem, wo du ankommst, dann wird es einfach abgebrochen mittendrin. Das ist eine Art, subhanallah, yani lächerlich, kann man sagen, lächerlich. Oder was es auch gibt, bei manchen Geschäften, wenn du die Tür öffnest, da sagt ein Ton zum Beispiel, Gedenke Allahs oder Subhanallah oder Alhamdulillah oder ähnliches wie diese Art, ja. Wie heißt es? Oder, was auch in diese Kategorie kommt, was auch von manchen Gelehrten explizit erwähnt worden ist, ist, wenn man ein Geschäft zum Beispiel eröffnet, Schiffer, du hast ein Geschäft, und dann ist ja eine sehr wichtige Sache der Geschäftsname, der Name deines Unternehmens. Und was machen manche Leute? Makka, ja? Medina. Und dann noch, und das alles natürlich absolut, subhanallah, das ist so eine Verachtung für die islamischen Sachen, ja, Kaaba, ja, Al-Hajar al-Aswad, ja, weiß nicht was, irgendetwas, warum, was will er erreichen? Er will verkaufen. Er nutzt die Religion und die Heiligtümer, wenn man das so sagen kann, die wertvollen Sachen in der Religion nutzt er aus, für was? Um sein Business voranzutreiben, ja, und er will den Leuten sagen, oder Halal Food oder weiß nicht was, ja. Und da will die Leute, und in Wirklichkeit verkauft er manchmal Müll. Also manche verkaufen wirklich Müll. Müll. Also das, ich habe das selbst gesehen, auf manche Packungen von Nahrung, das ist kein Problem, dass man das sagt, ja. Wo das verkauft wird als Halal Fleisch, ja. Und ich will nicht sagen, dass Haram Fleisch ist, nur das Problem ist, da ist gar kein Fleisch, ja. Weil da steht, weil das ist Separatorenfleisch. Auf einer Packung habe ich das mit eigenen Augen gesehen, da stand drauf 70% Separatorenfleisch. Wisst ihr, was heißt Separatorenfleisch? Das ist alles nur kein Fleisch. Das ist alles nur kein Fleisch. Und dann, was mit den 30%? 30% sind Gewürze. Damit du denkst, dass die 70% Fleisch sind. Okay? Und dann wird es verkauft als Halalfleisch. Also wenn das kein Betrug ist, also das ist haramer als das, was die Kuffar teilweise machen. Ja? Weil er legt dich auch noch rein. Der Kafir sagt dir, das ist Schweinefleisch. Wenn du es kaufen willst, kaufst. Aber dein Bruder betrügt dich. Er sagt dir Halal Food, ohne die Firma zu nennen, und verkauft das einfach. Ja? Und das ist eine Katastrophe. Aber warum? Weil es geht um Geld. Und man benutzt wieder irgendwelche islamischen Namen, um etwas nur zu vertreiben. Und das gehört alles in die Kategorie. Weil das ist, was wir verstehen wollen als aus Prinzip, aus dieser Fatwa des Gelehrten, dass es eben nicht nur um die Koran-Ayat geht, die auf ein Geschirr geschrieben werden. Es geht einfach darum, dass solche Sachen verachtet werden und solche Sachen keine wirkliche Heilung sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Und dann hier erkennen wir eine sehr schöne Sache. Und zwar, wenn man den Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam verlässt, dann kann es passieren, dass man nicht nur etwas, eine Sunna falsch umgesetzt hat, verlassen hat, sondern sogar, dass man etwas macht, was der Sunna entgegenwirkt. Also man will was Gutes machen, man macht sogar etwas Schlechtes. Weil es kann sein, ich mache die Sunna nicht, ich mache aber auch nichts Schlechtes. Ja? Ich mache die Sunna, ich unterlasse einfach eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber wenn ich auch noch die Sache unterlasse und was anderes mache und denke, das ist gut und in Wirklichkeit ist es schlecht, mag Allah noch bewahren, weil das bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir nicht das Geschenk in diesem Moment gegeben hat, dass du die Wahrheit als Wahrheit erkennst. Sondern du denkst, es ist was Gutes, es ist aber was Schlechtes. Du bist blind. Okay? Und das ist die Blindheit des Herzens, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Die nächste Frage lautet, und die können wir jetzt auch beantworten mit dem, was wir gelernt haben. Und deswegen, manchmal wundert man sich, mashallah, die Gelehrten, yani, wie viel Wissen sie haben und so, und das auch die Wahrheit ist, so, zweifellos. Nur, musst verstehen, du musst die Grundprinzipien verstanden haben, denn natürlich spielt es keine Rolle mehr, ob man dich fragt, ob man auf die Art und Weise heilt oder auf die andere Art und Weise heilt. Deswegen, die darauf folgende Frage können wir in einem Satz mehr oder weniger abwickeln. Und zwar lautet, darf man einen Armreif anziehen, um Rheumatismus zu heilen? Ja? Auch hier, das ist das Problem, der Bruder hat vorher geantwortet, jetzt kann ein anderer Bruder antworten. Wenn jemand dich fragt, ist das erlaubt, oder nochmal an das Auge denken, das manchen Geschäften jetzt sichtbar ist, um dich schützen vor dem bösen Blick. Das gleiche ist hier. Was ist das Urteil darüber und was ist der Beweis dafür? Ganz genau. Das heißt also, und denkt dran, was wir gestern gesagt haben, das Problem ist was? Der Mensch sagt jetzt in diesem Fall, dieser Armreif ist eine Ursache, ist Grund zur Heilung. Und das ist, was der Gelehrte gestern gesagt hat, als eine Form des kleinen Schirk, möge Allah uns davor bewahren. Ja? Weil du dich auf die Ebene Allah subhanahu wa ta'ala stellst, indem du, in welchem Aspekt? In dem Aspekt, dass du etwas als Ursache für eine Heilung erklärst, was aber nicht der Fall ist. Dieses Recht hat Allah subhanahu wa ta'ala und du lügst eigentlich, indem du so etwas sagst und behauptest und du hast dafür keinen Beweis. Ja? Und das ist eine fatale Angelegenheit. Und deswegen gibt es in manchen Überlieferungen, als der Prophet a.s. sowas gesehen hat, in der Hand von manchen Leuten, hat er gesagt, zieh das aus, denn wenn du stirbst, während du so etwas bei dir hast, wirst du niemals erfolgreich sein. Wenn du stirbst und du hast sowas bei dir, wirst du niemals erfolgreich sein. Und deswegen, damit wir auf Nummer sicher gehen, haben wir gesagt, das gleiche gilt auch, wenn jemand Koran al-Karim anhängt, um den Hals oder in sein Kissen oder wie auch immer, oder manche sogar im Auto. Manche machen das durch als Verzierung, als Schmuck. Okay? Aber das ist auch nicht gut. Warum? Weil ihr sollt immer euch vorstellen, liebe Geschwister, stell dir mal vor, irgendein Gelehrter, den du sehr gerne magst. Eine berühmte Persönlichkeit, die für dich eine Person ist, subhanallah, sie ist wirklich für dich wie ein Vorbild. Und du hast das Gefühl, mashallah, ich wüsste so viel wie er über die Religion Allahs, subhanallah. Und dann stellst du dir vor, dass diese Person, dieser Gelehrte, den du in deinem Kopf hast, er würde das machen. Okay? Er würde das machen. Er würde auch haben und würde das so in seinem Auto aufhängen oder etwas anderes machen, wo du dir nicht sicher bist, ist das in Ordnung oder ist das nicht in Ordnung. Und dann sehr oft kommst du sehr schnell zum Ergebnis, dass die Sache nicht in Ordnung ist. Weil mindestens ist sie nicht in Ordnung, weil wenn du Vorbild bist für andere, dann sollst du mit gutem Beispiel vorausgehen. Und das macht die Person in diesem Fall eben nicht. Weil wenn ich sehe, also es gibt eine Begebenheit, ein Mann hat einmal Sheikh Abdulaziz eine Frage stellen wollen. Rahimahullah, gestorben ist. Wollte ihm eine Frage stellen, ob man, wenn man den Adhan verpasst hat, ob man dann den Adhan nachsprechen soll. Okay? Weil normalerweise der Muadhin spricht und du sagst ihm nach. Okay? Aber was ist, wenn er den Adhan ganz zu Ende gesprochen hat und du hast das nicht währenddessen sagen können, weil du am Telefon warst oder ähnliches. Okay? Und der Mann hat die Frage stellen wollen, hat den Gelehrten aber am Telefon gesehen. Und der Gelehrte hat telefoniert, während der Adhan war. Also so die Situation, die er eigentlich wollte. Und nachdem der Gelehrte mit dem Telefongespräch fertig war, hat er den Adhan nachgesprochen. Allahu Akbar, 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 und so weiter. Also hat es also gemacht. Hat er gesagt, Khalas, ich habe meine Antwort schon bekommen, Salam alaikum. Okay. Hat er ihn gar nicht mehr gefragt. Aber stell dir mal vor, wenn der Gelehrte nicht nach Sunna leben würde, dann die Leute werden etwas kopieren von ihm, denken, es ist Sunna, es ist aber keine Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt also, genau die Leute, die Vorbild sind, die müssen noch mehr aufpassen auf solche Sachen, und uns beistehen. Und Allahu ta'ala a'lam. طيب, dieses Thema mit Ruqya und Ursache-Wirkung ist an dieser Stelle fertig. Wir würden jetzt zu einem anderen Thema übergehen. Aber bevor wir zum anderen Thema übergehen, gibt es von eurer Seite zu diesem Thema, was wir gerade eben behandelt haben, Fragen? Bitte schön. Ja, das haben wir gesagt, das ist auch eine Art, das Gedenken Allahs zu verachten, und solche Sachen sind nicht überliefert worden. Du kannst auch nicht sagen, dass es damals technisch nicht möglich war oder ähnliches, weil es geht hier darum, alles Gute, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam von Allah bekommen hat, ja, das hat er uns mitgeteilt. Und wenn es darin, also es gibt eine sehr schöne Aussage von Imam Malik, rahimahullah ta'ala, die wir immer vor Augen halten sollten. Das ist eine sehr schöne Aussage. Und zwar, sie sagt aus, dass wodurch die ersten rechtschaffen geworden sind, ist das gleiche, wodurch auch die letzten rechtschaffen werden. Das, wodurch also die Sahaba radiallahu anhum zu sehr guten Menschen geworden sind, zu Vorbildern geworden sind. Wie haben sie es gemacht? Diese Methoden, die sie benutzt haben, die gleichen sind diejenigen, die dich und mich rechtschaffen machen werden. Wenn wir rechtschaffen wollen, sein wollen, dann müssen wir genau den gleichen Weg gehen. Genau den gleichen Weg gehen. Ja? Natürlich, manchmal können die Mittel sich unterscheiden. Also wenn die Sahaba nicht Bücher gelesen haben, weil sie keine Bücher hatten, weil sie es direkt vom Propheten gehört haben, sallallahu alaihi wasallam, dann das schließt nicht aus, dass wir nicht Bücher lesen. Das ist ein Mittel zum Zweck. Okay? Aber wir versuchen möglichst, diese Sachen einzuhalten. Aber ich bin überzeugt davon, dass solch eine Art ist eine Art Verachtung. Ist eine Art Verachtung. Ich sage nicht Haram, weil du hast gesagt, ist das Haram so. Ich sage nicht Haram, weil Haram ist ein bisschen gefährlich, dass man über Allahs Religion so schnell sagt. Ja? Aber das ist eine Sache, die mit Sicherheit keine gute Sache ist. Und wenn sie keine gute Sache ist, soll man sie unterlassen. Und gerade bei solchen Sachen wird man sich eh dran gewöhnen und wird davon kein großer Effekt da sein. Bitte schön. Wallahi, achi, ehrlich gesagt, dieser Adhan ist sowieso kein gesetzlicher Adhan. Das heißt also, dieser Adhan, wenn er abgespielt wird, man spricht ihm nicht nach. Man spricht einem Menschen nach, der Adhan spricht. Okay? Der Prophet sagte, إذا أذن المؤذن. Das heißt, wenn der Muadhin Adhan macht. Ja? Und nicht, wenn etwas abgespielt wird. Das heißt, hier ist ein Mensch, der Adhan macht. Dem spricht man nach. Ansonsten kann es halt nicht sein. Und diese Sachen, wenn es um Erinnerungen geht zum Gebetszeit, subhanallah, reicht, wenn er einen Ton macht. Muss nicht ein ganzer Adhan abgespielt werden. Und, und außerdem stört das auch manchmal, je nachdem, wo man ist. Und immer dran denken, man ist nicht immer an Orten, wo es sich ziemt, solchen Dhikr abspielen zu lassen. Ja? Und das kannst du vorher nicht absehen. Ja? Aber der Muadhin wird nicht an einem anderen Ort Adhan machen als bei der Moschee. Okay? Allahu a'lam. Die letzte Frage. Ja, der Bruder hat zwei Sachen noch erwähnt. Einmal, dass man Koran auf Zettel schreibt und dann also das abwäscht und damit duscht. Und das andere, dass man auf Wasser liest und davon trinkt. Ja? Das sind Methoden, wo manche Gelehrte gesagt haben, das ist ausprobiert worden und hat geholfen. Und deswegen, wenn ein vertrauenswürdiger Gelehrter so etwas sagt in Bezug auf den Koran al-Karim, dann darf man danach handeln. Aber Tatsache ist, dass wenn man die Überlieferungen einfach so macht, wie sie überliefert worden sind, man ist immer auf dem richtigen Weg und aus diesen zweifelhaften Sachen raus. Ja? Weil wenn der Prophet a.s.w. seinen Enkeln zum Beispiel die letzten drei Suren des Koran Karim vorgelesen hat, um sie zu heilen. Okay? Sag du mir wirklich, warum möchtest du was anderes machen? Warum? Es gibt keinen Grund. Warum denkst du jetzt, wenn du es anders machst, indem du es aufschreibst und dann abwäschst und dann das Wasser trinkst und so, warum denkst du, dass das besser sein wird, als was er gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam? Also ich finde dafür keine logische Begründung, deswegen kann ich mich mit solchen Sachen überhaupt nicht anfreunden. Ich weiß das natürlich, manche große Gelehrte das gesagt haben, okay? Aber du musst auch wissen, ja, weißt du, wenn ein großer Gelehrte eine Sache sagt, gibt andere Gelehrte sagen was anderes. Ich weiß so. Deswegen im Endeffekt, du versuchst immer erstmal das zu machen und zu lernen, wie es genau überliefert worden ist. Allah weiß am besten Bescheid. Tayyib, eigentlich von der Reihenfolge her kommen jetzt noch zwei Themen, die ein bisschen länger sind, und ich habe sie aber übersprungen, können wir für anderes Mal machen. Was wir auch jetzt inshallah ta'ala uns anschauen wollen, liebe Geschwister, ist ein Thema auf Arabisch, das heißt Ar-Ru'ya. Ar-Ru'ya. Ar-Ru'ya, liebe Geschwister, kommt von Ra'a. Ra'a auf Arabisch bedeutet sehen. Ar-Ru'ya ist die Sicht. Okay? Oder hier in unserem Kontext ist gemeint, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesehen wird. Das heißt also, wir befinden uns jetzt in einem Aqida-Aspekt, der edler ist, als man sich es vorstellen kann. Es ist das Edelste in unserer Aqida überhaupt. Es geht um Allah azza wa jal. Und es geht um das größte und beste Geschenk, was ein Gläubiger sich erhofft. Dass er eines Tages, nachdem er durchgemacht hat, was er durchgemacht hat, und Allah Azza wa Jal ihm verziehen hat, was er an Schlechtem gemacht hat. Dass Allah Subhanahu wa Ta'ala ihn eines Tages mit so viel Barmherzigkeit überschüttet, dass er ihm dieses Geschenk gibt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm zufrieden ist und dass er ihn Allah azza wa jalla sehen darf. Denn du musst dir vorstellen, der Mensch, der Allah subhanahu wa ta'ala jahrelang gedient hat und jahrelang sich für Allah eingesetzt hat und jahrelang sein Leben ausgerichtet hat für Allah subhanahu wa ta'ala, im Insgeheimen, im Offenkundigen gespendet hat für Allah subhanahu wa ta'ala. Dieser Mensch, er will wissen, wer ist das, den er die ganze Zeit angebetet hat. Und deswegen ist es nichts Schöneres, Vorstellbares, als dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses Geschenk einem Menschen gewährt. Und dieses Geschenk ist ausschließlich für die gläubigen Menschen von den Kindern Adams gewährt. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir zu diesen Menschen gehören dürfen. Und das ist ein Geschenk der Paradiesbewohner für alle, für sie, bifadlillah, durch Alhamdulillah. Und das Problem, warum wird dieses Thema extra erwähnt? Dieses Thema ist für unsere Religion eine klare Sache, für unseren Glauben eine eindeutige Sache. Aber im Laufe der Geschichte gibt es immer Leute, die im Namen des Islam sprechen, und die Sachen sagen, die nicht mit der islamischen Aqida, dem islamischen Glauben, vereinbar sind. Und sie haben Scheinbeweise. Was heißt Scheinbeweise? Das heißt, sie nehmen eine Ayah aus dem Koran, und wenn man sie so betrachtet, gemäß der Interpretation von dieser Person, dann denkt man, ja, stimmt, tatsächlich, könnte sein, er hat Recht. Und in Wirklichkeit, er hat absolut Unrecht. Und es ist absolut falsch, was er sagt. Aber sie nutzen die Unwissenheit der Menschen aus. Das ist immer so gewesen. Du musst dir mal vorstellen. Ein ganz einfaches Beispiel. Zum Beispiel, es gab eine Sekte in der islamischen Geschichte. Es ist eigentlich unglaublich lächerlich, wie manche Sekten überhaupt argumentiert haben. Ja? Aber es gab eine Sekte einmal, zur Zeit von Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala anhu. Sie haben, Ali radiallahu anhu ist nicht nur ein Sahabi, okay? Er ist nicht nur ein Kalif sogar gewesen von den besonnenen, rechtgeleiteten Khulafa, die ersten vier, sondern er war sogar verwandt mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Okay? Und er hat viele Errungenschaften und viele Sachen, Errungenschaften seiner wertvollen Laufbahn errungen. Wie dem auch sei, diese Person, da kommt jetzt plötzlich, und natürlich gelehrt und kennt sich in der Religion aus und weiß nicht was, es kommt plötzlich und verheiratet mit der Tochter des Propheten sallallahu alaihi wasallam auch noch, er ist Schwiegersohn und Cousin des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das heißt, er ist eine Person, die auch mit ihm viel zu tun hatte. Okay? Jetzt kommt eines Tages irgendwelche Personen und schmeißen ihn aus dem Islam raus. Okay? Das ist nicht normal. Ja? Ich würde nicht akzeptieren, dass für mich, dass jemand kommt und mich einfach so rausschmeißt, ja? So grundlos, ohne mir zu reden und gar nichts, ja? Und die kommen und sagen ihm, du bist eigentlich kein Muslim. So, fertig. Okay? Und was ist die Begründung? Sagen sie ihm zum Beispiel eine Ayah aus dem Koran Karim, wo Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, ich sage das nur, um zu sehen, wie lächerlich das ist. Okay? Aber dieser falsche Gedanke hat sich verbreitet unter manchen Muslimen der damaligen Zeit und hat sie auf den Irrweg gebracht. Aber warum? Weil sie keine Ahnung haben, weil sie gar nicht lesen. Wenn sie lesen würden und ihren Kopf benutzen würden, würden sie sagen, aber das stimmt doch was nicht, was du sagst, stimmt doch gar nicht. Und so sie haben gesagt, hör mal zu, sinngemäß, es ist nicht in Ordnung, dass du Menschen unter Menschen urteilen lässt. Also so Richter sozusagen. Geht nicht, dass du Richter hast. Warum nicht? Ja, weil Allah sagt, subhanahu wa ta'ala im Quran al-Karim, in il-hukmu illa lillah. In il-hukmu illa lillah bedeutet, kommt mehr als einmal im Quran vor, dass das Urteilen gebührt ausschließlich Allah. Oder das Regieren gebührt ausschließlich Allah. Oder das Bestimmen gebührt ausschließlich Allah. Und wenn sie haben gesagt, und du lässt die Richter in deinem Staat fungieren und arbeiten, das ist nicht in Ordnung. Allah muss entscheiden und nicht die Menschen dürfen erst entscheiden. Das ist natürlich, was wollen sie? Also, wie soll man sich vorstellen jetzt? Also zwei Personen haben einen Konflikt, Mann und Frau. Okay? Und sie wollen jetzt ihr Problem lösen. Eine Lösung des Problems ist, dass man was macht, dass die Frau aus ihrer Familie einen Mann bestimmt. Und der Mann bestimmt aus seiner Familie jemanden und sie versuchen als Vermittler zwischen ihnen beiden zu Frieden zu stiften. Wenn das nicht in Ordnung ist, was soll man machen? Allah subhanahu wa ta'ala soll er das selbst machen, subhanahu wa ta'ala. Das ist natürlich eine falsche Vorstellung. Aber die ganze Sache ist aufgebaut auf was? Auf der Unwissenheit der Leute, die ihnen zugehört haben. Sie haben nicht gelesen. Ansonsten, dann kam natürlich Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala und hat mit ihnen diskutiert und hat natürlich einen Großteil von ihnen überzeugt, dass das falsch ist, was sie gemacht haben, weil sie einfach nicht gedacht haben. Sie haben einfach blind gefolgt und mehr haben sie nicht gemacht. Das gleiche ist in Bezug auf Ar-Ru'yah. Ar-Ru'yah ist die Tatsache, wie gesagt, Ar-Ru'yah ist die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Paradies von den gläubigen Menschen gesehen werden wird. Allah sagte subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Qiyamah, وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. Die einen Gesichter werden an jenem Tag strahlen, zu ihrem Herrn schauen. Sie werden strahlen, während sie zu ihrem Herrn schauen. Eine klare und deutliche Botschaft aus dem Koran Al-Karim. Und die andere Gruppe von Menschen, die diese Sache geleugnet haben, und bis zum heutigen Tag gibt es Sekten, die diese Sache leugnen. Bis zum heutigen Tag gibt es Sekten, die sagen, Allah wird niemals gesehen werden. Ja? Und wir sagen das Gleiche, eine Person, die sowas sagt, Allah, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie dazu bringen, entweder dass sie Tauba macht, oder dass sie Allah tatsächlich niemals sehen darf. Weil jemand, der sowas sagt, verwirft Ayat aus dem Koran und authentische Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam pflegt in einem Dua zu sagen, As'aluka ladhatan nazari ila wajhika al-karim. Das heißt, Ich bitte dich um den Genuss des Anblickes deines Gesichtes. Ich bitte dich um den Genuss des Anblickes deines Gesichtes. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wurde einmal gefragt, ganz klar, warum? Weil das Herz des gläubigen Menschen yani, sehnt sich danach. Er wurde eines Tages gefragt, werden wir, so klar, werden wir unseren Herrn am Tag der Auferstehung sehen? Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sinngemäß, zweifelt ihr daran, dass ihr den Vollmond an einer wolkenlosen Nacht, also in der Mitte des Monats, in der Mitte des Monats, also Mondmonats, ja, ihr wisst ja, der 13., 14., 15., man nennt die weißen Tage, Ayyam al-Bid. Warum? Weil der Himmel da am weißesten leuchtet. Warum sagt man weißesten, hellsten so? Weil die Augen, die können nicht Farben sehen bei Nacht. Okay? Und deswegen gibt es nur schwarz und weiß. Und deswegen ist alles hell weiß. So kommt es einem vor. Wie dem auch sei, der Prophet sagt, zweifelt ihr daran, dass ihr den Mond an so einer Nacht sehen könnt? Gibt keine Wolken, mitten im Monat? Sie sagt nein. Dann sagte er, genauso werdet ihr euren Herrn sehen. Genauso werdet ihr euren Herrn sehen. Und ihr werdet euch dabei nicht gegenseitig stören oder einengen oder wie man auch immer das übersetzen kann. Worum geht's? Es geht darum, wo ist der Vergleich? Und das ist auch ein Problem jetzt von manchen Menschen in der Geschichte gewesen. Was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Dieser Hadith, das geht nicht. Das können wir nicht akzeptieren. Wie kann der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, ne, so sagen sie natürlich nicht, logisch, ja. Sie sagen, dieser Hadith, der kann nicht authentisch sein. Ja, warum nicht, achi? Weil, wie vergleicht er Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Mond? Also genauso wie du den Mond sehen kannst, wirst du auch Allah sehen können? La hawla quwwata illa billah. Die Person hat diesen Hadith nicht verstanden. Darum geht es überhaupt nicht. Das ist eine fest verankerte Sache unserer Aqidah, dass Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay. Nichts gleicht Allah subhanahu wa ta'ala. Egal was du dir vorstellst, Allah ist nicht so, wie du in deinem Kopf denkst. Okay? Und das Problem ist, der Hadith, worum geht es? Es geht um die Tatsache, dass man ihn ungestört sehen kann. Wenn du zum Beispiel an irgendeinem Ort bist und du möchtest eine berühmte Persönlichkeit sehen, weil sie dort ist, okay? Was wirst du machen, um zu dieser Persönlichkeit zu gehen? Du wirst die Leute um dich wegdrücken und du wirst mit ihnen rangeln und du wirst versuchen, dich durchzudrängeln, bis du nach vorne kommst, damit du irgendetwas vielleicht sehen kannst ab und zu mal und dann läuft einer vor dir vorbei und dann siehst du wieder nicht und so weiter und so fort. Aber der Mond, jeder guckt nach oben und das stört niemanden. Wir können auch die Menschen alle gleichzeitig schauen und keiner stört den anderen, richtig? Das ist der Vergleich im Hadith. Der Vergleich im Hadith ist, genauso deutlich und einfach, wie ihr den Mond sehen werden könnt, also wie den Mond sehen könnt, genauso einfach, wie ihr den Mond sehen könnt, genauso einfach werdet ihr auch euren Herrn subhanahu wa ta'ala sehen können. Das ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in diesem Hadith uns mitteilen wollte. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch zu diesen Menschen machen. Ist es überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Allah azza wa jalla im Wachzustand und im Schlaf gesehen hat? Ist es überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Allah azza wa jalla seinen Herrn im Wachzustand und im Schlaf gesehen hat?